Sie tat so, als würde sie einen tiefen Schluck Priorat nehmen, doch er benetzte nur ihre Lippen. Aus heiterem Himmel kam Barry der Gedanke, dass sie die klügste Person am Tisch war und gleichzeitig die einzige, die nicht arbeitete. »Louise schreibt einen Roman über Hedgefonds«, sagte die Ärztin. »Warum?« fragte Sima. »Nun ja«, Louise schwenkte sein Weinglas, die gleichen übertrieben theatralischen Gesten wie sein kleiner Sohn. »Wenn Außerirdische unseren Planeten überfielen und die Macht übernähmen, würden sie dann nicht wissen wollen, wer die neuen Herren sind?«
»Louise«, ermahnte ihn seine Frau. »Das klingt aber nicht nett.«
»Ach, das war ganz harmlos gemeint«, sagte der Schriftsteller, während Barry lachte wie der freundlichste Typ der Wall Street, um zu zeigen, dass er gern bereit war, mit auf die Plutokraten einzudreschen. »Die Hälfte meiner Bekannten arbeitet für Fonds«, sagte Louise. »Meine Güte, wir sind in Manhattan.«
»Meiner bescheidenen Meinung nach«, sagte Sima, »sollten Sie bei Ihren wunderbaren Porträts von Mittelamerika bleiben. Schreiben Sie über die Leute, die keine Stimme haben.«
»Aber um das zu tun«, erklärte der Autor, »muss man in der Metropole anfangen und sich dann zur Peripherie vorarbeiten. Wo entsteht die Macht wirklich?« Er hob eine Hand, als wollte er andeuten, dass sie in den etagengroßen Wohnungen und dem dreistöckigen Riesenkomplex über ihm entstand, in Wohnungen wie der, die den Coens gehörte. »Also ich jedenfalls finde, ein Hedgefondsmanager wäre der perfekte Romanheld«, sagte Barry. »Und ich stelle mich freiwillig als Muse zur Verfügung.«
»Da bin ich anderer Meinung«, widersprach Sima. »Leute aus der Finanzbranche haben keine Fantasie. Sie haben keine Seele.«
Zum dritten Mal innerhalb von 3 Minuten lächelte Barry dümmlich. Was hatte sie gesagt? Er musste die beiden Sätze tatsächlich rekonstruieren. Er griff nach der leeren Weinflasche, schüttelte sie, stellte sie wieder ab.
»Anwesende natürlich ausgenommen«, sagte die Ärztin und zeigte auf Barry.
Plötzlich wurde ihm klar, dass sie auf eine internationale Schule gegangen war und Louise wahrscheinlich eine Eliteschule in den USA besucht hatte. Altes Geld. Dass sich über Neureiche lustig machte.
»Stellt ihm einfach 4 Bildschirme vor die Nase«, sagte Sima. »Mehr interessiert ihn nicht. Keinerlei Loyalitäten, niemandem gegenüber.«
»Ich finde es toll, wie sie beide einander hochnehmen«, sagte die Ärztin und senkte den Blick.
»Ja, wir beide sind viel, viel zu förmlich«, sagte Louise.
Dann folgte eine der größten Grausamkeiten des Abends. Er beugte sich über den Tisch und küsste die hellstrahlende Stirn seiner Frau, wofür er mit ihrem schüchternen Teenagerlächeln belohnt wurde.
»Das Samba war hervorragend«, sagte Juliana, »besser als alle, die ich in Indien gegessen habe.«
Man konnte die Entschiedenheit dieses Kompliments als Versuch verstehen, den Abend zu beschließen, doch so konnte Barry nicht gehen. Denn seine soziale Gewinn- und Verlustrechnung tendierte eindeutig zu letzterem.
»Ich habe noch was von dem 48 Jahre alten Karuizawa Single Cask Whisky«, sagte er. $33.000 die Flasche, wenn man noch eine findet.«
»Ein bisschen peinlich, Barry, den Preis zu erwähnen«, sagte Sima. Sie hatte schließlich auch darauf bestanden, das selbstgemachte Samba mitzubringen und keine Flasche Statuswein. Aber vielleicht hatte auch sie das Bedürfnis, etwas vom Abend zurückzugewinnen. Auf ihre Art war sie nicht weniger wettkampforientiert als er.
»Zu einem Karuizawa kann ich nicht Nein sagen.«
Der Schriftsteller sprach den japanischen Namen fehlerlos aus, und das hieß, der Mistkerl wusste, wovon er sprach.